Also wenn in der Tagesschau immer so getan wird, die Bauern machen unser Essen, dann ist das eben nur noch die Hälfte der Wahrheit. Weil über die Hälfte der Leute, die das Essen oder die Landwirtschaft in der Landwirtschaft arbeiten, sind eben Arbeitnehmer. Wir sind damit eine Branche, wie jede andere Branche eigentlich auch im Kapitalismus letztlich. Ja, es gibt Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite. Wir müssen uns natürlich die Preismargen im Ernährungssystem angucken, weil wir haben keinen funktionierenden Markt mehr. Wir haben ein letztlich Nachfragekartell des Einzelhandels, der sowohl im Bereich Preise als auch im Bereich Produktstandards als auch im Bereich Handelspraktiken sozusagen einfach alles vorgibt. Und die Politik muss natürlich da ansetzen. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind als Gewerkschaft, wir sind nicht stark, wenn jemand wie ich jetzt schlaue Sachen am Verhandlungstisch sagt. Das ist den Arbeitgebern total egal, ob ich schlaue Sachen oder dumme Sachen sage, sondern wir sind dann stark, wenn wir in einer Region oder in einem Unternehmen, wenn wir viele Mitglieder haben.
Dieses Gespräch war schon lange mal überfällig. Wir beschäftigen uns ja, wenn es um die Landwirtschaft geht, meistens mit Bauern und Bäuerinnen. Es ist also höchste Zeit, mal auf die andere Seite zu schauen, also zu der großen Gruppe an Menschen, die man schnell mal vergisst, wenn man an Bauernhöfe und Traktoren denkt. Angestellte. Das ist Benjamin Luig. Benjamin arbeitet für die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt, also der IGBAU. Das ist eine der beiden Gewerkschaften, die Angestellte in der Landwirtschaft vertreten. Mit Benjamin rede ich über drei Themen. Erst einmal möchte ich eine Idee davon bekommen, wer eigentlich die Angestellten in der Landwirtschaft so sind. Wo kommen sie her? Welche Arbeiten verrichten sie? Wie sind ihre Arbeitsbedingungen? Natürlich geht es dabei auch um die große Gruppe der migrantischen ArbeiterInnen, die vor allem aus Osteuropa kommen. Dabei konnte Benjamin auch gleich mal ein paar Klischees über den Berufsstand aus dem Weg räumen. Dann reden wir kurz über Lohnpolitik, beziehungsweise über die spannende Frage, wo die Interessen der Betriebsleiterin und der Angestellten auseinanderliegen und wo es vielleicht sogar gemeinsame Interessen gibt, Stichwort faire Erzeugerpreise. Und dann, ganz zum Schluss, gibt Benjamin mir noch ein kurzes Einmaleins des Gewerkschaftswesens. Ich musste mich zugeben, ich hatte vorher ziemlich wenig Ahnung davon, was eine Gewerkschaft eigentlich genau ist. Benjamin konnte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich bin Lennart und das ist Umbruch Landwirtschaft, ein Podcast-Projekt der unabhängigen Bauernstimme. Das ist tatsächlich genau auch der Einstieg, mit dem ich reingehen wollte. Diese 50% bzw. 53%, die ich irgendwo gelesen habe. Du hast sie mal erwähnt in einem Vortrag. Bei euren Broschüren von der IGBAU taucht immer wieder auf. 53% der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, sind tatsächlich abhängig beschäftigt. Und ich glaube, 30% Saisonarbeiterin. Und mich würde.
Ja, genau. Also 55%, das sagt Statistisches Bundesamt. Da sind die Zahlen natürlich auch hinterfragbar, aber das sind so die verlässlichsten Zahlen, die ich kenne. Die würden, wenn wir Saisonbeschäftigte reinrechnen, bei 55% sein.
Ja. Wer sind diese Leute, diese 55%? Was machen die?
Also sagen wir mal so, die teilen sich eigentlich jetzt vereinfacht gesagt auf in zwei Teile. Wir haben sozusagen ständig Beschäftigte in den Betrieben, die das ganze Jahr über da sind als Arbeitnehmer und alle möglichen Tätigkeiten machen. Das heißt, wir haben sehr viele Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die also die volle Ausbildung über 3 Jahre haben oder auch noch höher qualifiziert sind. Also Landwirte gelernt, sind aber eben Arbeitnehmer, auch in leitender Funktion. Die decken im Grunde alle Bereiche ab. Das ist der eine Teil. Der andere Teil sind Saisonbeschäftigte, wobei auch da gesehen werden muss, Saisonarbeit wird oft so gleichgesetzt mit der sehr harten Erntearbeit im Akkord, ja, im Bereich Sonderkulturen, Obst, Gemüse und so. Aber auch Saisonbeschäftigte decken im Grunde weite Teile der grünen Branchen ab. Also wir haben auch Saisonbeschäftigte oder auch Kollegen, die länger da sind, Kolleginnen über das Jahr in allen Bereichen, im Forst, in den Baumschulen, in den Tierzuchtbetrieben, in Saatzuchtunternehmen und so weiter. Also das ist längst sehr weit in die Breite gegangen.
Ist das neu, dass das so in der Breite ist?
Würde ich gar nicht sagen. Es ist sogar so, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dass die Zahl der Saisonbeschäftigten, jetzt die kürzer da sind, eigentlich relativ gleich geblieben ist, die letzten Jahre sogar einen Tick zurückgegangen ist, wohingegen die Zahl der ständig Beschäftigten als Arbeitnehmer sozusagen deutlich zunimmt. Also wir haben hier einen Ausdruck von dem Strukturwandel, den wir in der Landwirtschaft überall sehen. Vor allem die Zahl der Familienarbeitskräfte, der bäuerlichen Arbeitskräfte nimmt ab. Die Zahl der ständig Beschäftigten, die nicht nur kurz da sind, sondern auch eben längere Zeit im Betrieb, die nimmt zu. Und auch das ist eben eine sehr heterogene Gruppe. Also wir haben zum Beispiel auch von den Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa immer mehr Leute, die nicht jetzt nur 3 Monate auf einem Betrieb sind, sondern im Prinzip das ganze Jahr da. Vielleicht 2-mal im Jahr nach Hause fahren zu ihrer Familie, aber im Prinzip das ganze Jahr sozusagen in Deutschland längst ständige Arbeitnehmer sind.
Woher kommt das, dass sich das jetzt so ausdrückt? Weil ich das Bild, das ich von, das heißt ja auch Saisonarbeitskräften habe, ist, ja, die kommen irgendwie für 8 Wochen oder so für die Erntezeit. Wieso hat sich das, ja, warum hat sich das so ja doch geändert?
Na, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Einerseits den genannten Strukturwandel. Also wir haben natürlich in dem Moment, wo es auch tendenziell, wo kleinere Betriebe aufgeben, andere Betriebe dafür wachsen, sich konzentrieren, natürlich einfach einen höheren Arbeitsbedarf von Arbeitnehmern. An der Stelle will ich kurz sagen, ja, es gibt ja dieses Unwort Fremdarbeitskräfte. Das finde ich total daneben. Das klingt eben so nach irgendwie der Bauer auf seiner Scholle stellt mal 2 Tagelöhne ein, aber das hat mit der heutigen Struktur nichts mehr zu tun. Das sind einfach Arbeitnehmer. So, das gewinnt an Bedeutung einerseits und andererseits haben wir natürlich, wie in so vielen Bereichen, einen Fachkräftemangel in der Landwirtschaft. Also wirklich den Bedarf nach qualifizierten Beschäftigten, die genau wissen, was sie tun, die Verantwortung übernehmen, die gut qualifiziert sind. Aber auch zum Teil in manchen Bereichen auch wirklich eine Knappheit an Arbeitskräften allgemein. Und das wird natürlich zunehmend abgedeckt, auch über Kolleginnen und Kollegen, die aus Rumänien, Polen oder anderen Ländern kommen.
Merkst du schon, dass ich meine, wenn es weniger Arbeitskräfte gibt, dann verbessert sich ja eigentlich auch die Stellung von solchen Menschen. Merkst du, dass das sich ausdrückt in besseren Löhnen, in, weiß nicht, besseren Verhandlungspositionen?
Also insgesamt würde ich sagen, auf jeden Fall. Wir merken auf jeden Fall über den Fachkräftemangel, dass wir in den letzten Jahren, man muss dazu sagen, von einem sehr niedrigen Level aus natürlich, gute Tarifergebnisse erzielen. Ja, also dass wir natürlich, wenn wir jetzt die Breite nehmen, zum Beispiel einen Flächentarifvertrag, also der dann in der ganzen Region, in dem ganzen Bundesland alle Betriebe betrifft, die tarifgebunden sind, da sind wir, sagen wir zum Beispiel im Gartenbau, eine Branche, die für uns nicht leicht ist zu organisieren, jetzt in einer beim Ecklohn, also von für Leute sozusagen, die gelernte Gärtner sind, aber dann einsteigen sozusagen bei 16,50 Euro ab Januar. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Kfz-Mechatroniker bei Daimler. Leider, das hätten wir natürlich gerne anders, aber es sind trotzdem deutliche Verbesserungen im Vergleich zu vorher. Und es ist natürlich ganz wichtig, ein Riesenunterschied zum Mindestlohn, den man sonst nur als Anspruch hat, wenn man in einer schwachen Verhandlungsposition ist. Das heißt, ja, auch wir sehen, natürlich ist der Fachkräftemangel ein Faktor, dass wir als Arbeitnehmer, als Gewerkschaft, wenn wir uns gut organisieren, auf jeden Fall für die Leute was erzielen können.
Mhm. Das heißt, wenn ich auch nochmal diesen Begriff Saisonarbeit höre, dann habe ich zum Beispiel einen Artikel aus dem Guardian vor kurzem vor Augen, ist immer maximal prekär, die Menschen bekommen weniger als Mindestlohn, schlimme Arbeitsbedingungen, schlimme Wohnbedingungen. Ist es dann gar nicht mehr so, dass der Saisonarbeiter, die Saisonarbeiterin das Beispiel ist für prekäre Arbeit? Ist es vielleicht auch einfach eine Überzeichnung dann?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also da sollten wir wirklich jetzt 2 Dinge auseinanderhalten. Ich habe jetzt eben gesprochen, zum Beispiel für einen Lohn für eine Facharbeiterin oder Facharbeiter, also volle Ausbildung zur Landwirtin in Deutschland oder zum Gärtner. Die ist in einer anderen Position. Die hat auch eine andere Rolle auf dem Betrieb. Und eine Saisonarbeitskraft ist üblicherweise dann natürlich als jetzt für den Bereich nicht gelernte Arbeitskraft in einer anderen Position. Was wir in der Saisonarbeit sehen, ist natürlich häufig, dass die Menschen auf Papier Mindestlohn bekommen. Das ist jetzt, wenn man aus Rumänien zum Beispiel kommt oder so, auf Papier auch gar nicht so schlecht. Wir haben ja einen enormen Lohn. Ein enormes Lohngefälle zwischen Ost und West in Europa, was auch den Arbeitsmarkt überhaupt strukturiert in vielen Branchen inzwischen. Aber ich glaube, bei Saisonarbeit müssen wir über 2 Themen sprechen, 2 Ebenen. Wir haben einerseits die Ebene, welche Rechte bestehen auf dem Papier. Und da haben wir einerseits eine Gesetzgebung, die in manchen Dingen gar nicht so schlecht ist. Wir haben zusätzlich, versuchen wir in Tarifverträgen zu verankern, natürlich Basics, ja. Also wir haben in einem Tarifvertrag zum Beispiel verankert, dass man nur sehr eng begrenzte Löhne abziehen darf für die Unterkunft und für das Essen, was man stellt oder so. Das sollten eigentlich Basics sein, ja. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Papier und Praxis leider. Ja, das heißt, da kommen wir mit unseren Tarifverträgen nicht ran. Deswegen arbeiten wir auch eng zusammen mit gewerkschaftsnahen Beratungsstellen, die Leute, also aus Osteuropa, in ihrer Sprache arbeitsrechtlich beraten, auch nicht Gewerkschaftsmitglieder, weil wir dabei Betriebsbesuchen bei Feldaktionen sehen, okay, selbst beim Mindestlohn haben wir in manchen Bereichen, zum Beispiel im Sonderkulturbereich, massive Unterschreitung des Mindestlohns. Wenn wir Leute in der Beratung haben, die uns ihre Lohnabrechnungen zeigen oder die zumindest berichten, auch in größeren Gruppen berichten, das ist dann für uns glaubhaft, welche illegalen Abzüge vom Lohn stattfinden. Das heißt, bei Saisonarbeit haben wir wirklich, will ich nicht über einen Kamm scheren, muss man auch wirklich von Betrieb zu Betrieb gucken. Wir haben auch Betriebe, die die Leute sehr gut einstellen. Aber da haben wir eben doch eine große Dunkelziffer an Fällen, wo einfach wirklich Arbeitsrecht nicht eingehalten wird.
Kannst du da mal so ein, zwei typische Beispiele geben? Also wenn du sagst, der Mindestlohn wird da unterschritten, wodurch passiert das? Mit wie viel Euro Stundenlohn, also wo landet dann zum Teil eine Person? Oder was da die Spannbreite?
Das sind in der Regel leider nicht Gewerkschaftsmitglieder. Ja, wir bieten auch so ein Modell Jahresmitgliedschaft an, wo wir versuchen, Saisonarbeiter zu organisieren. Aber das ist natürlich sehr schwer, wenn die Leute nur kurz da sind. Ja, das heißt, typischerweise Fälle, die Beratungsstellen, mit denen wir zusammenarbeiten haben, ist typischerweise eine Gruppe von Rumänen ruft uns an, quasi zum Zeitpunkt der Abreise am Ende der Saison. Sie bekommen den Briefumschlag mit dem Cashlohn für 3 Monate. Und wenn sie durchrechnen, sind sie da netto irgendwie bei 6 Euro oder so. Das heißt, extrem weit weg. Wenn sie kurzfristig beschäftigt waren, wären ja noch nicht mal Sozialabgaben fällig gewesen. Ja, extrem weit weg vom Brutto. Mindestlohn 12,41 Euro. So, und dann gibt es diverse Abzüge. Es gibt auch Abzüge, die sind legal, zum Beispiel für die Unterkunft. Das ist aus unserer Sicht ein Problem. Aber es kommen dann auch so Sachen rein, wie die Stundenzahl stimmt eigentlich nicht so ganz und es ist überhaupt schwer abzugleichen mit dem Akkordlohn, weil ja eigentlich nach Menge bezahlt wurde. Das haben wir immer wieder. Das haben wir auch vereinzelt, wenn es von Journalistenseite Undercover-Recherchen gibt. Das gibt's jedes Jahr mal wieder sozusagen dann auch sehr im Detail dargelegt. Wir haben oft in der Beratung nur die Vermutung, dass da irgendwie Sachen nicht zusammenpasst, aber passen, aber können das dann sehr, sehr schwer belegen.
Mhm. Wenn jetzt du sagst, es gibt diese zwei Problembereiche, einmal Verbesserungen, die notwendig sind auf dem Papier, gesetzlich oder in Tarifen, und das, was in der Realität dann auch wirklich umgesetzt wird. Was muss ich da aus deiner Sicht in beiden Bereichen dann konkret tun, damit sich die Situation verbessert?
Also es wird ja sehr viel diskutiert über den gesetzlichen Mindestlohn. So. Und das können wir auch später noch tun. Ich glaube, wir brauchen, damit sich die beiden Seiten annähern, also Papier und Realität, brauchen wir politische Maßnahmen, die das erschweren sozusagen, Lohnbetrug vorzunehmen. Das heißt zum Beispiel, dass wir eine klare gesetzliche Deckelung bräuchten für Abzüge vom Lohn für Unterkunft und Essen. Oder dass wir nicht nur sagen müssen, okay, der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass die Arbeitszeit aufgezeichnet wird, sondern dass wir umgesetzt in Recht bräuchten für Risikobranchen wie die Saisonarbeit in der Landwirtschaft eigentlich auch qualitative Anforderungen an die Arbeitszeiterfassung. Das heißt, dass größere Betriebe, ich sage nicht der kleine Betrieb mit 3 Mitarbeitern, aber größere Betriebe die Arbeitszeit digital erfassen müssen. Also gerade wenn sie nach Akkord bezahlen, was massive Intransparenz natürlich für die Leute schafft.
Warte, ganz kurz, Akkord heißt?
Akkord heißt, dass bei der Erntearbeit in manchen Branchen, nicht in allen, die Arbeitnehmer nach Erntemenge bezahlt werden. Das heißt, man wird nicht nach Stunden bezahlt, obwohl man auf jeden Fall auf den gesetzlichen Mindestlohn nach Arbeitszeit kommen muss, sondern man wird nach so und so viel Körben Erdbeeren bezahlt.
So. Okay.
Und wie viel Euro oder Cent es dann für welchen Korb gibt, wie groß der ist, entscheidet immer der Arbeitgeber und kann das auch variieren. Das variieren Arbeitgeber auch deswegen, weil sie sagen, okay, die unterschiedlichen Felder, die wir hier bewirtschaften, haben einen unterschiedlichen Ertrag. So, wir wollen das unterschiedlich machen. Das heißt, es ist eine maximale Intransparenz für Behörden und auch für die Arbeitnehmer selber. Und dementsprechend müsste man damit reagieren, dass man sagt, okay, die Arbeitszeiterfassung, es muss klar vorgegeben werden, wie die transparent erfolgen kann. Dass der Arbeitnehmer die einsehen kann, aber auch die Behörden das klar einsehen können. Das ist so ein Beispiel. Klingt sehr technisch, ist aber unbedingt notwendig, wenn man sagt, man erlaubt es, wie das hier in Deutschland ist, dass man auch nach Erntemenge bezahlen kann.
Also so ein Beispiel eigentlich, wie Digitalisierung total die Chance sein kann, um Situationen zu verbessern.
Genau, absolut. Mhm. Haben wir in anderen Branchen, zum Beispiel in der Baubranche, in anderen Ländern schon, ja, England oder Spanien oder so, da klickt man sich quasi ein, wenn man auf die Baustelle geht, klickt sich raus und das kann auch, das ist ziemlich transparent.
Noch andere Bereiche?
Wie meinst du?
Noch andere Bereiche, in denen du meinst, dass es Verbesserungen bräuchte?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich ist die Frage, wer überhaupt wie kontrolliert. Wir haben in vielen Ländern sozusagen eine Inspektionsbehörde, die ist sozusagen für die Kontrolle zuständig, dass der Lohn bezahlt wird, dass Arbeitsbedingungen eingehalten werden, Arbeitsschutz und so weiter. In Deutschland ist es ein bisschen komplexer. Da haben wir einen Flickenteppich an Zuständigkeiten. Das heißt, dafür, dass zum Beispiel der gesetzliche Mindestlohn eingehalten wird, ist der Zoll zuständig bundesweit. Dafür, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird und auch die Standards in den Unterkünften, ist in jedem Bundesland eine andere Behörde für zuständig, die auch noch extrem schlecht in der Regel ausgestattet sind. Also die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat Deutschland mehrfach gerügt sozusagen, dass allein die Zahl der Leute, die wir bundesweit im Arbeitsschutz tätig haben als Kontrolleure, viel, viel zu gering ist. Da kommt einer auf 25.000 Beschäftigte und der wird wahrscheinlich als allererstes in eine große Fabrik gehen und nicht sozusagen auf die Agrarbetriebe. Das heißt, die Frage, wer überhaupt wie kontrolliert, die ist ernsthaft zu stellen.
Dann ist ja jetzt super, dass Deutschland bei der internationalen, wie heißt das, ILO, gerade hat es doch irgendwie was unterschrieben, verpflichtet es sich damit jetzt, da irgendwie Verbesserungen durchzusetzen?
Meinst du vielleicht, dass die ILO-Konvention zum Arbeitsschutz in der Landwirtschaft ratifiziert wurde? Ja. Ja, das ist wichtig aus unserer Sicht auf jeden Fall. Und in der Tat, aus unserer Sicht steckt da auch drin, dass sichergestellt werden muss, dass man in der Fläche in der Lage ist, überhaupt festzustellen, dass elementare Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden. Gerade in Zeiten von Klimawandel stellt sich zum Beispiel die Frage, was bedeutet das für die Leute, die jeden Tag auf den Feldern stehen? Mhm. Auf jeden Fall ist das ganz wichtig. Ein weiteres Thema, was für uns sehr wichtig ist, ist jetzt die Frage, wie die sogenannte soziale Konditionalität der gemeinsamen Agrarpolitik umgesetzt wird. Wir haben als Gewerkschaften lange schon gefordert. Das war sozusagen irgendwann mal eine Idee aus unserer Sicht jetzt von unseren Kollegen aus Italien oder aus Spanien, dass die Vergabe der vielen Millionen an Agrarsubventionen nicht nur an zum Teil ökologische Kriterien gekoppelt sein müssen, sondern eben auch an soziale Kriterien. Und wir haben jetzt ab Januar nächsten Jahres in der Umsetzung die soziale Konditionalität in Deutschland, das heißt, es gibt bestimmte Standards rechtliche, die die Betriebe sowieso gesetzlich einhalten müssen. Und wenn sie das nicht tun und die Kontrollbehörde ihnen das nachweist, dann kann die Kontrollbehörde zur Zahlstelle der GAP gehen und sagen, Moment mal, fordert man einen Teil der Gelder zurück, denn hier wurde das bestehende elementare Recht nicht eingehalten. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Schritt. Aber das ist für uns auch nur ein kleiner Einstieg, weil einerseits ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Arbeitsrechts betroffen, der da sozusagen mit kontrolliert wird. Andererseits ist es auch so, dass sich jetzt natürlich die Frage stellt, okay, wenn wir bisher schon zum Beispiel im Bereich Arbeitsschutz zu wenig Kontrollen hatten, deutlich zu wenig in der Landwirtschaft, wie können wir dann das überhaupt sozusagen die Umsetzung der sozialen Konditionalität garantieren?
Und dann, ich spekuliere jetzt nur mal, aber Haushalt wird immer weiter eingekürzt, es gibt eine Schuldenbremse. Klingt für mich jetzt erstmal nicht so, dass es so wahrscheinlich ist, dass da demnächst neue Menschen eingestellt werden, um da Kontrollen durchzuführen von staatlicher Seite.
Es ist eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Aus meiner Sicht aber auch eine, die nicht beliebig ist, sondern der Staat muss hier in der Lage sein, seine elementare Verantwortung einhalten zu können. Es ist schon so, dass es immer wieder Vorstöße aus der Politik gibt, das auch zu verstärken. Also es gab ja vor wenigen Jahren Gesetzgebung, die vor allem darauf zielte, die Subunternehmen in der Fleischbranche sozusagen zu verbieten, Arbeitsschutzkontrollgesetz. Und in diesem Arbeitsschutzkontrollgesetz ist auch vorgesehen, dass bis 2026 eigentlich in jeder Branche sozusagen 5% der Betriebe im Bereich Arbeitsschutz kontrolliert werden sollen pro Jahr. Das wäre auf jeden Fall eine Marge, die wir uns sehr wünschen in der Landwirtschaft. Da sind wir extrem weit weg von. Es ist klar, dass der Staat nicht in der Lage ist, jetzt, das soll er auch nicht, ja, überbürokratisiert jedes Jahr zu jedem Betrieb zu gehen. Aber man muss schon in der Lage sein, gerade wenn es zum Beispiel Meldungen von unserer Seite gibt, hier gibt es ein Problem, dann schnell zu handeln. Und man muss auch in der Lage sein, das ist ein weiterer Punkt, der kaum diskutiert wird, wenn man einen Betrieb sozusagen kontrolliert, dass man nicht nur Käffchen trinkt mit dem Geschäftsführer, sondern dass man natürlich auch überlegt, okay, wie ist hier die Beschäftigtenstruktur, wie kommen wir dazu, dass auch die Arbeitnehmer in der Lage sind, uns überhaupt was zu berichten. Das bedeutet zum Beispiel in Teilen der Landwirtschaft, wo Saisonarbeit zentral ist, dass man auch in der Lage ist, natürlich mit den Menschen auf Rumänisch zu sprechen. Oder dass die überhaupt sozusagen einen abgetrennten Raum haben, ohne Präsenz des Vorarbeiters, wo sie in der Lage sind, zu artikulieren, wenn es massive Probleme gibt. Und da haben wir sozusagen noch sehr viel zu wenig, würde ich sagen, politische Kreativität auch, ja, zu sagen, wie holen wir denn hier die Realität eigentlich ein?
Ganz kurz, das heißt, wenn derzeit Kontrolleurinnen auf Höfe gehen, können die häufig nicht die Sprache der Angestellten sprechen? Das ist ja ein bisschen haaresträubend, wenn ich das so höre.
Ja, ich meine, das ist Standard. Also, wenn sie sich überhaupt für die Leute interessieren. Also, es gibt sehr engagierte Kollegen, sowohl im Arbeitsschutz als auch beim Zoll, die habe ich kennengelernt. Also, ich will hier gar nicht sozusagen die Kollegen, die oft eine auch sehr anstrengende Arbeit machen, kritisieren. Aber, wie jetzt vor kurzem eine tschechische Journalistin, die undercover auf einem Betrieb in Deutschland war, wieder gezeigt hat, war es so, dass eigentlich die Audit- und Kontrollleute sozusagen einfach an den Arbeitnehmern vorbeigestapft sind. So, es gab überhaupt keinen Austausch. Ja, und wenn es einen Austausch gegeben hätte, wurden vorher die Saisonbeschäftigten instruiert, dass sie gezielt Falschaussagen machen.
Abgefahren, okay. Es geht tatsächlich schon in eine Richtung, ich würde an mein Thema weitergehen. Und zwar scheint es ja so, dass die Perspektive der Betriebsleiterin häufig doch mehr im Zentrum ist. Und bei einer Diskussion, die ich auch von dir gesehen habe, ging es um dieses Thema Gemüsebau, Weinbau, Obstbau, alles Branchen, wo es extrem schwierig ist, gerade überhaupt profitabel zu sein. Ja. Und jetzt gibt es so Forderungen nach Mindestlohn oder Bezahlung über Mindestlohn, aber auch Arbeitsschutz, der in anderer Weise Betriebe Geld kostet. Und natürlich die Frage einfach im Raum steht, macht man nicht mit solchen Forderungen einfach diese Branche kaputt? Also sprich, macht ihr, ich sage es jetzt mal provokativ als IGBAU, den Obstbau, den Gemüsebau, den Weinbau und andere Branchen in Deutschland unmöglich? Mhm.
Natürlich sprichst du da was ganz Wichtiges an. Wir haben in der Tat eine Branche, wo wir eine große Bandbreite haben, glaube ich, an Einkommenssituation der Betriebe. Ich wehre mich auch dagegen zu sagen, der ganzen Branche geht es schlecht oder so. Wenn man die Zahlen ein bisschen sozusagen auseinandernimmt, hat man in allen Bereichen, auch im Sonderkulturbereich, natürlich sehr große Akteure, denen es wirtschaftlich sehr gut geht. Aber in der Tat, natürlich haben wir auch viele Insolvenzen und viele Betriebe, die unter Druck stehen. Das heißt, ja, wir auch als Gewerkschaft wollen es uns hier auch nicht zu einfach machen. Das heißt, ich würde ganz klar zwei Ebenen unterscheiden. Wir haben natürlich den Bereich Agrarpolitik, Arbeitsrecht in der Landwirtschaft, wo wir zum Teil bei dem, was wir fordern, erstmal sagen, wir wollen hier bestehendes Recht durchsetzen. Und bestehendes Recht muss aber auch effektiv durchgesetzt werden. Und manche unserer Forderungen zielen nur da drauf. Wir haben andererseits natürlich, wenn wir das Ernährungssystem insgesamt angucken, und da finde ich es auch sehr gut und sehr wichtig, dass ich sehe, immer mehr Akteure aus Zivilgesellschaft, Verbraucherzentrale und so weiter thematisieren das. Und wir unterstützen das auch, zu sagen, okay, wir müssen uns natürlich die Preismargen im Ernährungssystem angucken, weil wir haben keinen funktionierenden Markt mehr. Wir haben ein letztlich Nachfragekartell des Einzelhandels, der sowohl im Bereich Preise als auch im Bereich Standards, Produktstandards, als auch im Bereich Handelspraktiken sozusagen einfach alles vorgibt. Und die Politik muss natürlich da ansetzen. Das heißt, ja, wir sehen auch, es muss faire Preise geben, natürlich, für die Produzenten. Aber unsere Rolle als Gewerkschaft ist natürlich zu sagen, es kann nicht sein, egal sozusagen, was es für Marktversagen weiter oben in der Kette gibt. Es kann nicht sein, dass Risiken, die Produzenten haben, das einfach Geschäftsrisiken sind, die auch mit Marktentwicklung, aber auch natürlich mit Witterungsbedingungen und so weiter zu tun haben, dass die auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Das kann nicht sein. Das heißt, ja, es gibt hier zwei Politikbereiche. Wir brauchen eine gute Agrarpolitik einerseits, wir brauchen eine gute Arbeits- und Arbeitsrechtspolitik und wir brauchen aber andererseits natürlich entlang der Lieferkette Lösung in der, also sozusagen was die Handelspraktiken angeht, aber auch was die Preismargen angeht.
Damit einfach Kosten, zum Beispiel durch gesteigende Lohnkosten, einfach auch gestiegene Lohnkosten auch einfach weitergegeben werden können.
So sollte es funktionieren, wenn es ein halbwegs irgendwie funktionierender Markt ist, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben natürlich auch Bereiche, wir haben natürlich auch agrarpolitische Bereiche, glaube ich, wo wir uns auch als Gewerkschaft schon lange für einsetzen, wo wir eben genau nicht diese Branche mit kaputt machen würden, sondern wo wir, glaube ich, die Branche insgesamt mit stärken könnten. Also wenn wir jetzt über GAP-Architektur reden und die Frage, soll die GAP in Zukunft aussehen, welchen Kriterien sollen die Subventionen vergeben werden, da würden wir sagen, okay, soziale Konditionalität ist eigentlich nur ein Einstieg, also dass man sozusagen Basics einhält. Aber wollen wir nicht gesundes Essen, also zum Beispiel den Selbstversorgungsgrad von Gemüse, von Obst, von gesundem Essen in Deutschland erhöhen, könnten wir das nicht machen daran, dass wir zum Beispiel Vergabe von Subventionen in Zukunft nicht an Fläche koppeln, sondern an die Zahl der Beschäftigten, die man einstellt. Das heißt, damit würde man gerade arbeitsintensive Kulturen fördern. Man würde eben zum Beispiel Obst, Gemüseanbau fördern. Das ist eine Idee, die wir schon lange vorschlagen. Und ich glaube, das wären zum Beispiel Ideen, die wir haben oder für die wir auch stehen, gemeinsam mit anderen Akteuren, die die Branche insgesamt stärken würden.
Vielleicht bleiben wir mal konkret bei dieser Forderung, wie stehen die gerade so im politischen Prozess? Die Diskussionen fangen an über Reformen der GAP oder laufen schon. Klappt das?
Naja, wie du sagst, ich würde sagen, das wäre jetzt eine spannende Frage, wie sich auch Deutschland insgesamt positioniert in den nächsten Jahren. Das ist also eher eine mittelfristige Frage. Kurzfristig ist für uns eben das Scharfstellen der sozialen Konditionalität die Priorität, wo wir im politischen Dialog auch sind, ne? Wo wir sagen, ganz klar, das ist ein Meilenstein. Es ist nicht so, wie Arbeitgeber sagen, dass das jetzt ein Bürokratiemonster ist. Im Gegenteil, die Konstruktion der sozialen Konditionalität ist genau richtig gemacht. Es gibt diese Behörden, die sowieso kontrollieren. Es gibt die Zahlstellen, die sowieso die Auszahlung machen. Das heißt, es braucht nur sozusagen den richtigen Kommunikationsdraht. Das ist für uns ganz zentral und das ist ein absolutes Minimum, was wir erwarten in der Branche, wo, wie gesagt, Arbeitnehmer immer wichtiger werden, immer zentraler und immer mehr Betriebe von ihnen abhängig sind.
Ja, eine Frage noch dazu. Ich würde nämlich sagen, das, was du jetzt sagst, ist was, was ich bei den Protesten im Januar nicht gehört habe. Ich habe sehr viel Rumhacken auf Mindestlohn gehört, auch nachher bei Veranstaltungen, bei Diskussionen, immer wieder die Frustration darüber, dass der Mindestlohn zu hoch sei, dass man sich das nicht leisten könne von, ich sag mal, Arbeitgeberseite, von Bäuerinnen, von landwirtschaftlichen Betriebsleiterinnen. Was würdest du dir so von der Seite wünschen, von vielleicht organisierten Arbeitgeberverbänden in der Landwirtschaft? ABL, DBV, LSV und Co.
Also ich würde mir zwei Dinge wünschen. Ja? Das eine ist wirklich, sich ehrlich zu machen im Bereich, wer sind eigentlich die Leute, die arbeiten in der Landwirtschaft? Also wenn in der Tagesschau immer so getan wird, die Bauern machen unser Essen, dann ist das eben nur noch die Hälfte der Wahrheit, weil über die Hälfte der Leute, die das Essen oder die Landwirte in der Landwirtschaft arbeiten, sind eben Arbeitnehmer. Wir sind damit eine Branche, wie jede andere Branche eigentlich auch im Kapitalismus letztlich, ja. Es gibt Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite. So, das ist ganz wichtig, sich da ehrlich zu machen und das dann auch im agrarpolitischen Dialog sich ehrlich zu machen, ja. Wir wollen als Vertreter von mehr als der Hälfte der Leuten, die in der Landwirtschaft arbeiten, natürlich am Tisch sitzen, wenn sowas wie Zukunftskommission Landwirtschaft oder so neu aufgelegt werden würde. Da waren wir in der Vergangenheit nicht dabei. Ja, da waren Bienenzüchtervereine oder Jugendverbände dabei, aber nicht sozusagen die Organisation, die mehr als die Hälfte der Leute in der Landwirtschaft vertritt. Das ist das eine. Sich da ein bisschen ehrlich zu machen. Und wir haben auch sozusagen Dinge, die wir sozialpartnerschaftlich gut auf den Weg bringen wollen, gemeinsam mit den Arbeitgebern. Das andere ist, was ich mir mehr wünschen würde, wäre, was ich vorhin angesprochen habe. Wir haben strukturelle Probleme, die sich dann auf den Betrieben auswirken, auch konfliktiv zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, die eigentlich ihre Ursache nicht in der Landwirtschaft haben, sondern im Marktversagen nachgelagert. Also konkret dem nicht funktionierenden Markt im Einzelhandel und zum Teil auch eine starke Marktkonzentration, je nachdem in der Verarbeitung. So. Und da kann Politik gegensteuern, das zeigen auch andere europäische Länder, stärker als wir es hier in Deutschland machen. Und da würde ich mir auch ein bisschen offensivere Argumentation von den Bauernverbänden wünschen, zu sagen, hier haben wir das eigentliche Problem. Oft ist es ja so, dass die Bauern selber vor Ort vor Lidl stellen oder so protestieren. Das heißt, das eigentlich klar benennen, aber dass es in der offiziellen Politik nicht so stark nach vorne getragen wird. Und das ist, glaube ich, die Schraube, an der gedreht werden muss. Das würde ich mir stärker wünschen.
Also Schulterschluss Bauern und Bäuerinnen und Arbeitnehmerinnen gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel.
Ja, und gegenüber der Politik, die da den Rahmen schaffen muss. Ich glaube, es reicht nicht zu appellieren an diese vier großen Konzerne, ein bisschen netter zu sein, ein bisschen ökologischer zu sein oder 2 Cent mehr zu geben oder ein bisschen netter zu verhandeln. Das kann es nicht sein. Wir brauchen politische Rahmen dafür.
Alles klar. Klingt eindeutig. Es gibt ein ganz großes Feld, das für mich ein ganz großes Mysterium ist. Du hast auch schon ganz oft das jetzt angerissen. Aber diese ganze Welt der Gewerkschaften, um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe es noch nicht so ganz, weil das auch einmal für mich neu ist. Ich bin kein Angestellter, oder Teilzeit. Deswegen würde ich dich mal bitten, mich so ein bisschen mitzunehmen, was das eigentlich genau bedeutet, eine Gewerkschaft zu sein und Angestellte, machen wir es konkret an der Landwirtschaft, zu organisieren.
Okay, das ist sehr gut, dass du diese Frage stellst. Ich glaube, die müssen wir immer wieder erklären, da gebe ich dir total recht. Also ich würde es mal so sagen, wir sind, das macht Gewerkschaften erstmal aus, eine demokratisch verfasste Organisation der Arbeitnehmer einer Branche. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel mit einer NGO vergleichen, wir arbeiten auch mit manchen NGOs sehr gut zusammen, ich will da niemandem zu nahe treten, aber eine NGO gründen ein paar Leute, wie sie Bock haben, schreiben in die Satzung ein hehres Ziel und können dann, wenn sie smart sind, Steuergelder eintreiben für dieses Ziel und sagen dann, wir sind für Klimaschutz, wir sind für Das ist auch, kann man machen. Es ist aber nicht in dem Sinne demokratisch verfasst, dass hier die Zielgruppe, um die es dann angeblich geht, selber mitredet. Was wir in der Gewerkschaft sind, ist ein Organisationsmodell, was demokratisch verfasst ist, in dem Sinne, dass es ein Zusammenschluss ist von den Arbeitnehmern, die in dieser Branche betroffen sind. Das heißt, wir haben Bezirksverbände, wo wir sozusagen Leute wählen in Ämter. Wir haben die Fachgruppen, wo die Leute jeweils aus ihrer Branche sich zusammensetzen und sagen, das und das ist uns wichtig, wir entscheiden das. Und wir haben dann natürlich auch Leute wie mich, die dann auch noch ein bisschen dafür bezahlt werden, dass sie da mitarbeiten. Aber, das glaube ich wichtig, wir müssen uns natürlich nach dem richten, sozusagen, was auf dem Gewerkschaftstag von den Mitgliedern, von den Delegierten beschlossen wurde oder was die Fachgruppen entscheiden oder so. Und, glaube ich, auch noch wichtig, wenn man es jetzt wieder mit NGO vergleicht, wir sagen nicht hier, wir haben eine coole Projektidee, liebes Ministerium, gib uns mal ein bisschen Geld dafür, sondern wir leben von den Geldern nur von den Mitgliedsbeiträgen im Kern. Ja, wir sind unabhängig von Politik, das ist bei Gewerkschaften so, sonst sind sie keine Gewerkschaften. Und wir sind unabhängig von Arbeitgebern, das ist bei Gewerkschaften so, sonst kriegen wir vom Gericht gleich unseren Status als Gewerkschaft aberkannt. Ja, das heißt, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig zu verstehen. Wir haben ein System und auch in Deutschland sozusagen Recht, was uns als Gewerkschaften, wenn wir so verfasst sind, sagt, okay, ihr als Gewerkschaften habt bestimmte Rechte, die andere Organisationen nicht haben. Und zwar, damit es einen Ausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt, weil natürlich sitzen Arbeitgeber strukturell erstmal am längeren Hebel auf dem Betrieb, ist ja klar. Deswegen hat die Gewerkschaft bestimmte Instrumente. Und ein zentrales Instrument, was wir sozusagen dürfen, ist, dass wir kollektiven Vertrag abschließen dürfen, der dann rechtlich bindend ist. Also wenn bei einem großen Saatgutbetrieb wir viele Mitglieder haben und Mitglieder sagen, hey, wir arbeiten zu viel, wir wollen ein bisschen weniger arbeiten, aber wir wollen trotzdem den gleichen Lohn haben, dann verhandeln wir das mit den Arbeitgebern, wenn wir stark genug sind. Ja, wenn wir nur 2 Mitglieder von Hunderten haben, dann werden die Arbeitgeber lachen. Aber wenn wir ein paar mehr sind, dann können wir das verhandeln. Und dann haben wir einen Kollektivvertrag, der sagt, okay, Leute, die Leute arbeiten jetzt nicht mehr 40 Stunden die Woche, sondern 38, aber bekommen den gleichen Lohn.
Das ist gerade bei KWS passiert, oder?
Das haben wir bei KWS zum Beispiel gemacht, genau. Und wichtig ist dann eben, rechtlich ist abgesichert. Also diese Tarifverträge, die wir abschließen, liegen dann auch in irgendwelchen Ministerien rum. Und rechtlich ist abgesichert, okay, die Inhalte dieses Tarifvertrags stehen rechtlich über dem einzelnen Arbeitsvertrag vom einzelnen Arbeitnehmer. Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht sagen, hey, Moment mal, du hast ja einen anderen Arbeitsvertrag vorher unterschrieben, für dich gilt das nicht. Wenn du Gewerkschaftsmitglied bist, ja, sondern er hat ja als Unternehmen einen Vertrag mit uns als IG Bau geschlossen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen bei einem großen Unternehmen, bei einer Gewerkschaft, ich denke an so Stahlarbeiterinnen, ein paar hundert Leute, die in einer Fabrik oder 1000 Leute, die bei einem Unternehmen angestellt sind, die organisiert man dann und verhandelt kollektiv mit diesem großen Arbeitgeber. Jetzt ist es aber ja in der Landwirtschaft so, dass man hunderte, tausende von Betrieben hat. Auf einem Betrieb sind dann vielleicht 2, 10, vielleicht mal 50 Angestellte. Wie ist es dann anders in der Landwirtschaft, Gewerkschaftsarbeit zu machen?
Wir haben natürlich nicht nur in der Landwirtschaft, ne, sondern in vielen anderen Branchen. Also wir sind zum Beispiel als IG Bau auch in der Gebäudereinigung, ja. Oder es gibt natürlich die NWGs im Bereich Gastronomie oder so. Es gibt natürlich viele Branchen, wo Beschäftigte arbeiten, die auch, für die es ganz wichtig ist, für sie und ihre Familien irgendwie gute Arbeitsbedingungen umfassend zu haben. Da rede ich auch nicht nur vom Lohn, sondern auch anderen Dingen. Ja, wie kriegt man natürlich tägliche Arbeit und Familie voreinander? Wie findet man auch irgendwie sozusagen so einen Respekt vor Ort und so weiter? Das haben wir in allen Branchen und das sind nicht nur die klassischen Industriebereiche. Und entsprechend haben wir in allen Branchen Gewerkschaften. Und natürlich ist es von der Struktur, wie gearbeitet oder wie produziert wird, je nach Struktur unterschiedlich, wie stark eine Gewerkschaft sein kann oder nicht. Und das stimmt natürlich, was du sagst. Die Landwirtschaft haben wir von Betrieben her immer noch sehr stark aufgesplittet. Insgesamt, wenn wir sie jetzt vergleichen mit bestimmten anderen Industriebereichen. Und da müssen wir natürlich dann auch andere Wege gehen. Das heißt, wir versuchen in so Bereichen dann natürlich Tarifverträge nicht nur bei einem Unternehmen zu machen, sondern mit einem Arbeitgeberverband für die Fläche, dass wir so einen Teppich einziehen. Okay, die Leute, die Gewerkschaftsmitglied sind, wo der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband ist, da haben wir dann zumindest den und den Standard. Aber es geht natürlich auch, ich habe jetzt nur mit Tarifverträgen angefangen, es geht natürlich auch uns als Berufsverband darum, dass wir gute Arbeit sicherstellen auf allen Ebenen. Das heißt zum Beispiel in der Landwirtschaft total wichtig natürlich Arbeitsschutz. Ja, wir sind in der SVLFG, in der sozusagen Sozialkasse, aber eben auch Berufsgenossenschaft, BG, der Landwirtschaft, sind wir als Arbeitnehmer vertreten, zusammen mit Vertretern von der Arbeitgeberseite. Wir haben leider da nur eine sogenannte Drittelparität, also wir stellen nur einen Teil der Leute im Vorstand und in bestimmten Ausschüssen, aber wir gestalten da ganz konkret mit, um die Arbeitsbedingungen auch zu verbessern der Leute. Oder wenn wir über Berufsbildung reden, ist auch ein anderes Feld. Was für uns ganz wichtig ist natürlich, dass die Leute mit richtig guter Ausbildung in die Landwirtschaft starten und dann richtig gute Perspektiven haben. Und das ist natürlich auch erfüllend einfach, wenn man weiß, was man tut, wenn man sozusagen Profi ist, wenn man eine gute, breite Ausbildung genießt, dann ja, kann man natürlich auch anders arbeiten und auch später ein anderes Einkommen verdienen. Das sind alles Dinge, die gute Arbeit ausmachen und da engagieren wir uns halt.
Und haben Arbeitnehmerinnen in der Landwirtschaft euch auf dem Schirm oder konkret gefragt, wie viel Prozent der Angestellten in der Landwirtschaft sind Mitglied bei euch?
Also Arbeitnehmer, Arbeitgeberverbände, Bauernverbände haben uns insofern auf dem Schirm, als dass wir eigentlich in jedem Bundesland in den verschiedenen Bereichen Tarifverträge abschließen, eben dann zum Teil, du hattest es vorher als ein Beispiel erwähnt, auch mit einzelnen Firmen gezielt Tarifverträge abschließen. Also insofern haben die uns auf dem Schirm. Natürlich ist der Organisierungsgrad sehr, sehr wichtig, wie viele Leute sind Mitglied bei uns. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir geben als Gewerkschaft sehr ungern jetzt ganz genaue Zahlen raus, weil das auch Informationen sind, die wichtig sind. Aber natürlich haben wir einzelne Bereiche im grünen Bereich. Also ich denke zum Beispiel an Forst oder bestimmte Tierzuchtunternehmen oder bestimmte Saatzuchtunternehmen oder so, wo wir deutlich mehr Mitglieder haben als in anderen Bereichen. Das heißt, das ist auch häufig bei Gewerkschaften so, leider, dass wir jetzt nicht sagen können, hier, wir vertreten die Leute flächendeckend in dem Sinn, dass sie alle unsere Mitglieder sind, sondern das ist sehr, sehr unterschiedlich natürlich.
Ja, ich springe noch einmal zurück und dann kommen wir schon zum letzten Thema. Nochmal zum Thema Tarife, weil du gesagt hast, wenn ihr Tarife verhandelt in der Landwirtschaft, dann gelten die für die Unternehmer, die Mitglied beim Arbeitgeberverband sind. Was ich da nicht ganz verstehe, ist, warum sollte denn dann ein Betrieb Mitglied beim Arbeitgeberverband werden? Für den ist es ja viel interessanter, einen Vertrag, die Verträge frei mit seinen Mitgliedern, mit seinen Angestellten aushandeln zu können.
Das ist die Frage, ob das für den viel besser ist. Also ein Arbeitgeber, vor allem einer, der verantwortungsvoll drauf ist, der wird schon Interesse haben, dass die Beschäftigten zufrieden sind und wenn es gute Beschäftigte sind, die sich für den Betrieb einsetzen, dass die mit Motivation dabei sind und auch ein bisschen länger dabei sind als 6 Monate. Und in Zeiten gerade wie heute natürlich ist es sehr attraktiv für einen Arbeitgeber und auch ein bisschen entlastend, wenn er denen zum Beispiel eine Tabelle vorhalten kann und sagen, guck mal Leute, bei mir verdient ihr je nach Qualifizierung und je nach Verantwortungsbereich und je nach Tätigkeit genau das oder das oder das oder das. Und wenn ihr hier gute Arbeit macht bei mir, dann könnt ihr euch auch nach ein paar Jahren weiterentwickeln und in die nächste Gruppe aufsteigen. Ja, das ist zum Beispiel ein Instrument, also dass man überhaupt so ein so eine Entgelttabelle hat, was zugleich auch die Struktur auf dem Betrieb also unterstützen kann sozusagen und was für Arbeitgeber durchaus hilfreich ist. Es ist nicht per se gesagt, dass der Arbeitgeber den Leuten alle Rechte aberkennen will, weil er seinen Profit maximieren will. Das wäre nicht sehr weitsichtig. Das heißt, das ist nicht so. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass auch zum Beispiel Unternehmen, wenn wir mit dem Haustarifvertrag vor Ort verhandeln, holt er sich in der Regel Unterstützung von seinem Verband, weil es natürlich eine komplexe Materie ist, mit der man es zu tun hat. Es geht nicht nur, wir haben jetzt viel über Löhne geredet, aber wir schließen eben auch Tarifverträge an, wo es wirklich um die Arbeitsbedingungen insgesamt geht, vielleicht auch um eine soziale Absicherung für die Zukunft. Es kann um Themen wie Urlaubsansprüche, Arbeitszeiten gehen. Es kann um alles Mögliche gehen.
Ja, da machen wir es jetzt mal richtig interessant. Ich glaube, dass vor allem junge Landwirtinnen, die angestellt sind oder in der Ausbildung sind, hier zuhören. Kannst du mal so ein, zwei Beispiele geben, was für Lohnansprüche solche Menschen haben und vielleicht auch Urlaubsansprüche und so weiter nach solchen Tarifen? Brauchen wir jetzt nicht super tief reingehen, aber ich glaube, dass das ganz interessant ist, mal zu hören.
Kann ich natürlich sagen. Ich werde natürlich ein paar schöne auswählen oder ein paar eher gute. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind als Gewerkschaft, also sozusagen, wir sind nicht stark, wenn jemand wie ich jetzt schlaue Sachen am Verhandlungstisch sagt. Das ist den Arbeitgebern total egal, ob ich schlaue Sachen oder dumme Sachen sage. Sondern wir sind dann stark, wenn wir in einer Region oder in einem Unternehmen, wenn wir viele Mitglieder haben. Und wenn diese Mitglieder auch noch selber in der Tarifkommission sitzen, also wir verhandeln auch nicht losgelöst von unseren Mitgliedern, sondern die Mitglieder wählen eine Verhandlungskommission und Leute wie ich unterstützen diese Verhandlungskommission dann dabei oder wirken da mit. Aber sozusagen die Leute aus dem Betrieb selber verhandeln. Die Leute, die Mitglied sind bei uns, formulieren gemeinsam die Forderung. Das kann ich nicht machen ohne die Leute. Und das ist erstmal entscheidend. Das heißt, wir sind nur so stark, wie stark unsere Mitglieder sich aufstellen. So, und davon hängt dann die Höhe. Ja, und wir erzielen jetzt in der Landwirtschaft nicht immer die Mondergebnisse, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Gartenbau gucken, haben wir in NRW im dritten Ausbildungsjahr die Ausbildungsvergütung von 1280 Euro im Monat. Das ist deutlich mehr über der deutlich über der Mindestvergütung als Beispiel jetzt. Das heißt, es macht natürlich für Azubis schon einen großen Unterschied.
Mhm, alles klar. Letzte Frage und dann kommen wir zum Schluss nochmal. Wie sieht Gewerkschaftsarbeit bei diesen knapp 30% Saisonarbeitskräften, ich glaube, du hattest noch einen anderen Begriff dafür benutzt, aus, weil viele verschiedene Sprachen, Menschen, die vielleicht immer mal wieder nach Hause gehen oder auch nicht ständig an einem Ort sind. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wo seht ihr Aufgabenfelder für euch als IGBAU, da Gewerkschaftsarbeit in dieser Gruppe zu machen?
Also eben, wir haben auch deswegen vor vielen Jahren mitgegründet, diese Beratungsorganisation, wo wir hauptamtliche Kolleginnen haben, die selber aus Rumänien oder Polen oder Ukraine oder so kommen und die Sprache sprechen, weil wir gemerkt haben, okay, mit der klassischen Gewerkschaftsarbeit kommen wir an diese Leute nicht ran. Das ist erstmal wichtig. Das heißt, wir haben über den DGB vor allem organisiert, diese Beratungsstellen, die kostenlos arbeitsrechtliche Beratung anbieten, auch für Nichtmitglieder.
Also Deutscher Gewerkschaftsbund,
genau,
DGB?
Ja, gut, dass du fragst, genau, Deutscher Gewerkschaftsbund. Das heißt, da haben wir als Gewerkschaften zusammen, also zusammen mit IG Metall, zusammen mit Verdi und so weiter, Kolleginnen bei Beratungsstellen. Wir haben aber auch eine Beratungsstelle bei der IG Bau, EVW heißt die, eben wo wir den Leuten nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern auch die polnischen Kolleginnen bei Tesla, ja, oder die rumänischen Kollegen, die in irgendwelchen Firmen bei Fabriken bei Tönnies arbeiten oder so, wo wir denen einfach anbieten, hier, lasst euch bei uns arbeitsrechtlich kostenlos beraten in eurer Sprache. Welche Rechte habt ihr hier in Deutschland und wie könnt ihr die durchsetzen? Das ist unsere strukturelle Lösung auf diese Herausforderung, mobile Arbeit. Also mobile Arbeit nennen wir, wenn Leute eben hin und her migrieren jedes Jahr. Natürlich würde es ganz anders aussehen, wenn die Leute alle bei uns eintreten würden. Das tun sie aber nicht so einfach. Wir haben seit ein paar Jahren ein Modell bei der IGBAU. Das nennen wir Jahresmitgliedschaft. Da können die Leute, wenn sie, also Saisonbeschäftigte jetzt, auch wenn sie kurz da sind, für einen sehr kleinen Mitgliedsbeitrag Mitglied werden und bekommen dann Rechtsschutz im Bereich Arbeitsrecht und Sozialrecht ab dem ersten Tag der Mitgliedschaft. Und das ist eben genau wichtig vor dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, diese typische Kiste, der Arbeitgeber gibt dir den Briefumschlag mit Cash, hier, das hast du bei mir verdient, der Bus wartet draußen, jetzt kannst du in den Bus steigen, der nach Rumänien zurückfährt, du hast jetzt keine Zeit mehr mit mir zu verhandeln, tschüss. Wenn man da sagt, oh, in dem Briefumschlag ist nur die Hälfte von dem, was ich gedacht habe, dann läuft das System in Deutschland so, dann muss ich sozusagen, wenn ich meinen Lohn will, den muss ich dann einklagen, arbeitsrechtlich. Das ist natürlich ein dickes Brett und dafür braucht man eben den Rechtsschutz. Also gegebenenfalls dann auch eben wirklich anwaltliche Unterstützung. Das bieten wir durch diese Jahresmitgliedschaft an, aber man muss natürlich sagen, die ist für uns sehr arbeitsintensiv. Wir kriegen das nur in einzelnen Pilotprojekten sozusagen hin, wenn wir auf einen konkreten Fall stoßen. Es ist nicht die strukturelle Lösung für uns, wie wir jetzt alle organisiert bekommen. Deswegen haben wir die Beratungsstellen.
Alles klar. Also ist es schon noch einfach ein riesiges Aufgabenfeld, wo noch total viel passieren muss.
Klingt einerseits so. Ja. Andererseits sehen wir das, also wir sehen das sehr stark in den Branchen auch Bau- und Gebäudereinigung, aber eben auch in der Landwirtschaft, dass wenn Leute, sagen wir aus Rumänien, nicht nur 3 Monate hier sind, sondern wenn die nach und nach jahrelang hier sind und nur 2-mal im Jahr nach Hause fahren, dass die dann zum Teil Interesse haben, bei uns ganz regulär Mitglied zu werden. Also wir haben zum Beispiel unsere ganz normalen internen Newsletter für Mitglieder, haben wir inzwischen auch auf Rumänisch und Polnisch, weil immer mehr Leute auch sagen, okay, ich will dann schon ein richtiges Mitglied sozusagen sein, nicht diese Jahresmitgliedschaft haben.
Spannend, extrem spannend. Ein Thema, und das ist meine Abschlussfrage, die mich interessiert, ist bei den letzten Protesten im Januar. Da habe ich, würde ich jetzt mal sagen, keine Angestellten und erst recht keine Saisonarbeitskräfte gesehen. Ich übertreibe vielleicht, aber ich habe es nicht gesehen. Wird das anders sein, wenn es wieder zu Protesten kommt im Winter?
Also ich glaube schon, dass auch im Januar Arbeitnehmer dabei waren, weil eben auch viele von denen natürlich sich mit der Landwirtschaft insgesamt sehr stark identifizieren und da über bestimmte Missstände sich aufregen und deswegen mit protestieren. Wir haben als Gewerkschaft da eine differenzierte Position eingenommen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass auch jetzt im Januar wieder Arbeitnehmer dabei sind. Uns ist eben schon wichtig, natürlich zu unterscheiden. Und die Punkte habe ich, glaube ich, vorhin genannt, die aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig sind, um sowohl in der Landwirtschaft als auch nachgelagert sozusagen die Probleme zu beheben.
Alles klar. Danke, Benjamin.
Ja, danke dir.